listening to Ramley Radio. Hi, I'm Sam Logano, the stadium voice of the Rams, and you're listening to one of the finest podcasts on the Rams for the Deutschland and across the EU. Weißenhaus, Rams House.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Ramley Radio. Ich habe mir heute eine Special-Folge ausgedacht und habe mir dazu einen Gast eingeladen, und zwar den Ole vom Sunday Morning Kicker Podcast. Hallo Ole, schön, dass du Zeit hast. Du darfst dich gerne mal vorstellen.
Ja, hallo Marcel, vielen Dank für die Einladung. Ja, wie erwähnt, mein Name ist Ole, ich komme aus Kiel, gehe mittlerweile stark auf die 50 zu und beschäftige mich seit gut drei Jahrzehnten mit Kickern und Panthern und habe das Ganze vor 3 Jahren in den benannten Podcast Sunday Morning Kicker eingefügt, nachdem ich das ein bisschen als Blog vorher gemacht habe. Und würde mich natürlich freuen, wenn sich der eine oder andere auch dafür begeistern könnte und da jeden Dienstag einmal reinhört.
Also aus persönlichem Interesse schon, wie bist du denn dazu gekommen, dich so intensiv mit den Kickern und den Panthern zu beschäftigen, dass daraus ja ein Blog entstanden ist und jetzt dann auch halt ein Podcast?
Ja, es war so, dass ich Anfang der 90er Jahre wollte ich auch unbedingt Football spielen. Ich bin allerdings ein sehr pragmatischer Mensch und habe gewusst, ich bin nicht besonders groß, ich bin nicht besonders schnell, ich bin überhaupt nicht kräftig, ich kann keinen Ball werfen, ich kann keinen Ball fangen, ich kann niemanden umhauen, insbesondere kann ich auch niemanden schützen mit meiner insbesondere damals noch sehr schmächtigen Statur. Aber ich habe bei etlichen Spielen, die ich hier in Kiel gesehen habe, festgestellt, dass es kaum jemandem möglich war, einen Ball aus 20 Metern über die Torstangen zu kicken. Und da habe ich gedacht, das ist meine Chance. Ich werde den Ball nicht aus 30 Metern darüber kicken können, aber aus 20 Metern, das schaffe ich noch. Ich habe dann wirklich 2 Jahre lang auf dem Bolzplatz im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, trainiert. Wollte dann mitmachen beim Training. Nach dem fünften Training habe ich mich so schwer am Knie verletzt, nicht beim Football, sondern beim Auto anschieben, dass mein Arzt gesagt hat, ich sollte doch lieber mit Sport jetzt ein bisschen kürzer treten oder zumindest irgendwas nicht machen, wo die Gefahr besteht, dass mir noch mal irgendwas passiert damit. Deswegen habe ich mich dann dem Baseball zugewandt. Das ist etwas kontaktloser. Aber meine Liebe für Kicker und Panther ist nie kleiner geworden und so habe ich das die ganze Zeit verfolgt. Ich habe dann sehr lange für ein Online-Magazin hier in Kiel die lokale GFL-Mannschaft, die Kiel by the Hurricanes, begleitet und habe dann immer probiert, so ein bisschen Kicker-Panther-Sachen da einzufügen, aber das war natürlich nur in gewisser Weise möglich. Aber als ich dann da aufgehört habe, habe ich das Ganze dann in einen Blog überführt und schlussendlich dann, wie jeder anständige Football-Blogger, habe ich das während der Pandemie in den Podcast gemacht.
Mhm. Kenne ich irgendwo, ja. Aber coole Geschichte auf jeden Fall. Ja, war cool, dass sich da auch jemand mit beschäftigt. Ist ja natürlich jetzt eher so eine Nischensparte, sage ich jetzt mal, ohne abzuwerten natürlich.
Es ist sehr nischig, das merke ich an den Downloads.
Ja. Okay, dann würde ich doch gerne mal schon reingehen in das Thema. Und zwar, wie ist denn grundsätzlich deine Wahrnehmung des Rams Special Teams der vergangenen Jahre vielleicht? Erstmal fangen wir so an.
Rams Special Teams, für mich, ich gucke da natürlich mehr auf Kicker und Panther, nicht so sehr auf die Returner. Ja. Gut, also sagen wir die letzten 2 Jahre, ihr habt aus Matt Gay einen verwaschenen Kicker aus Tampa Bay, habt ihr den Topmann gemacht, der jetzt im Average der bestbezahlte Kicker in der National Football League ist. Das muss man halt auch erstmal schaffen. Ihr habt einen Panther geholt, der jetzt auch nicht unbedingt nur das Gelbe vom Ei war, sondern auch eher so, besserer Durchschnitt und habt auch dem neues Leben eingefügt. Also von daher, das Coaching scheint zu klappen, die Umgebung scheint zu klappen, aber man muss die Spieler halt auch dann mal halten. Ne? Das ist im Moment das Problem bei den Raps.
Ja, vor allem der Stachel Matt Gay sitzt ziemlich tief. Also der war ja eine Bank, kann man schon fast sagen, auf der Position und hat natürlich auch gerade im Super Bowl Run wichtige Field Goals dann eben verwandelt. Und das schmerzt natürlich sehr, dass er nicht verlängert hat oder einen neuen Vertrag bekommen hat.
Ja, er wollte sicherlich ein bisschen mehr Geld haben, als die Rams bereit wären zu bezahlen. Und natürlich, wenn Indianapolis sagt, hier ist unser Portemonnaie, ne, nimm dir raus, was du möchtest, dann ist so ein Spieler weg. Ne? Dann, bei Kickern muss man auch ganz klar sagen, ne, wenn der jetzt plötzlich 5 Spiele verkackt, dann ist der wieder raus. Und da musst du mitnehmen, was du kriegen kannst.
Ja, klar, absolut. Ja, verstehen kann ich die Entscheidung natürlich auch, wenn sportlich natürlich ein bisschen wehtut. Die Rams befinden sich ja jetzt in einer Situation, in dem sie weder einen Panther noch einen Longsnapper noch einen Kicker haben. Ziemlich skurrile Situation, oder wie schätzt du das ein?
Ja, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so eine Situation zumindest über Wochen jemals erlebt habe. Also es gab schon mal Situationen, wo halt für ein, zwei Tage vielleicht keine Position gefüllt war. Aber ich kann mich jetzt wirklich nicht daran erinnern, dass über einen so langen Zeitraum nichts da auf dem Roster war. Also das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich und natürlich auch ein bisschen bedrohlich. Ne? Also man muss da langsam mal was tun. Also ich weiß nicht, wie das ist beim Draft. Ihr seid ja mit Draftpicks durchaus gewappnet, ja, vielleicht nicht ganz Stück. Vorne, aber hintenrum. Ja. Ja, also am Anfang, das gebt ihr ja gerne weg, aber am Ende habt ihr einiges. Aber man will natürlich auch nicht gleich drei Draftpicks, ne, ein Viertel der Draft an Special-Teamern investieren. Das ist natürlich auch sehr, sehr ungewöhnlich und ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber irgendwas muss da passieren und das ist schon also für mich sehr außergewöhnlich, die Situation, in der sich die Rams da befinden.
Ja, absolut. Also ich gehe ja auch nicht davon aus, dass drei Picks für das Special Team investiert wird. Vielleicht für einen Panther oder einen Kicker noch, aber können wir gleich nochmal drüber sprechen. Es gibt ja noch jemanden auf dem Free Agent-Markt auf der Kicker-Position. Einer, den ich persönlich mag, finde es schade, dass er nicht mehr in der NFL tätig ist aktuell. Rodrigo Blankenship. Der war ja letzte Saison verletzt zeitweise. Kannst du zu ihm was sagen? Kann er noch spielen? Ist er so schwer verletzt, dass er nicht mehr spielen kann? Oder wäre das ein Kandidat für die Rams?
Ich wäre wahrscheinlich ein Kandidat. Er ist gerade operiert worden. Also er hat ich verfolge ihn bei Instagram, wie das heutzutage so ist. Und er hat da vor ein paar Wochen gepostet, dass er operiert wurde an der Verletzung, die ihn halt auch schon, bevor er sich ernster verletzt hatte bei den Colts, schon die ganze Zeit gestört hat. Und das soll jetzt zur neuen Saison ausgeheilt sein. Ich werde allerdings sehr vorsichtig, da ich reinzuschmeißen, also ich, wenn überhaupt, dann vielleicht als Ersatzmann im Camp oder so haben, erstmal gucken, ob er da überhaupt mitmachen kann. Sonst wäre er wahrscheinlich eher irgendwas irgendwo im Team für ein paar Wochen schon mal auf dem Practice Squad sein. Das wäre, glaube ich, seine Sache, die ihn am meisten profitieren würde. Aber du hast natürlich vollkommen recht, ich bin sehr großer Rodrigo Blankenship-Fan. Ich werde auch an anderen Sachen sehen. Ich achte sehr darauf, ob der Coolness-Faktor rüberkommt. Und Rodrigo Blankenship ist da jemand, der mit seiner Brille und seiner Nerdigkeit, wir sind beide große Lego-Fans beispielsweise, das gibt doch gleich Pluspunkte bei mir. Da ist er in den Draft-Kategorien, auch wenn er das gar nicht nötig gehabt hätte, ist er da gleich mal zwei, drei Plätze nach oben gestiegen. Das ist in diesem Jahr übrigens auch so. Es gibt ein paar Leute, die haben andere Leute deutlich weiter hinten, aber ich finde den ganz cool und dann landet er halt weiter vorne.
Ja, sympathisch ist er auf jeden Fall und auch so ein bisschen den Zeitgeist vielleicht des modernen NFL-Fans getroffen, der sich mit Lego, Star Wars und was auch immer beschäftigt. Ne? Also ja, cooler Typ auf jeden Fall. Gibt es noch weitere Free-Agent-Kandidaten, sowohl auf Kicker als auch auf Panther-Position? Brandon Mann von den Jets wurde ja jetzt von den Steelers gesigned. Da hatte ich vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass die Rams da zuschlagen, aber haben sie ja auch nicht getan.
Nee, wobei ich jetzt gar nicht, doch, die Rams wären ziemlich weit hinten gewesen oder weit vorne im Waiver Wire. Also ich glaube, hätten sie ihn haben wollen, dann hätte das wahrscheinlich geklappt. Ansonsten, also Robbie Gould beispielsweise, ne, ist noch zu haben. Also wenn er in Kalifornien bleiben möchte, ehemalige Kicker der San Francisco 49ers, wäre jetzt vielleicht keine schlechte Wahl. Also ich glaube, der hat noch ein, zwei gute Jahre vor sich. Mason Crosby aus Green Bay wäre im Moment als Kicker auch noch zu haben. Bei den Panthern, bin ich jetzt ehrlich, Matt Haag vielleicht, der hat im letzten Jahr für die Colts gepantet. Ansonsten Kevin Huber, mittlerweile ein bisschen alt. Andy Lee, auch nicht mehr der Jüngste. Michael Palladi, letztes Jahr für die Patriots. Wollen wir lieber nicht drüber reden. Also hat auch einen Grund, warum die da einen Wechsel gemacht haben und ihnen keinen neuen Vertrag gegeben haben. Also so richtig doll ist das jetzt alles nicht. Also ganz ehrlich, Robbie Gould wird jetzt auch nicht billig werden. Ne? Also da sind wir vielleicht nicht ganz in Matt Gay Sphären, aber auch das wird nicht preisgünstig sein.
Ja, ich habe es befürchtet, dass du das sagst. also die Auswahl ist minimal vorhanden, aber jetzt auch nicht wirklich. Deswegen lass uns gleich zum Draft übergehen. Da sind ja einige Kandidaten dabei. Fangen wir erstmal mit der begehrtesten Position an, Longsnappern. Hau mal so ein paar Namen raus, die in Frage kommen könnten und ob sie denn auch würdig sind, einen Draftpick dafür zu investieren.
Also ich bin ja bekennender Ohio State Alumni und Fan dementsprechend auch. Und dementsprechend muss ich den Ohio State Longsnapper Brad Robinson hier erwähnen, der sicherlich eine sehr gute Leistung hat. Ich bin jetzt ganz ehrlich, auch von Longsnapper habe ich sehr wenig Ahnung. Also da lese ich jetzt auch nur ein paar Namen vor. Es gibt tatsächlich nur einen einzigen Longsnapper, den ich kannte im College Football, der auch von Dane Brugler bei The Athletic ein Draft Grade bekommen hat. Und das ist Alex Ward von Central Florida. Der war nämlich auch beim Combine und hat da richtig abgeliefert. War der einzige Longsnapper, der eingeladen wurde und hat da mal richtig gezeigt, was er kann. Hat nicht nur so ein paar Snaps gemacht, sondern ich glaube insgesamt fast 150, die er gemacht hat. Und da war also, ich glaube, drei oder so waren nicht ganz in Ordnung. Also beim Baseball sagt man ja Strike und Balls und davon waren drei oder vier waren Balls und der Rest waren alle Strikes. Also der hat da schon mal richtig gezeigt, was er kann. Also wenn wir einen Longsnapper haben, dann Alex Ward von UCF. Ein anderer Name aus einer FCS-Schule, also quasi zweite Liga, wäre Robert Soderholm vom Virginia Military Institute. Normalerweise sage ich immer den Nickname, ne? Den weiß ich in dem Fall tatsächlich nicht. Der soll auch noch gut sein, wurde auch zum Senior Bowl eingeladen. Und ansonsten, ich lese es nur vor, Chris Doll von Penn State. Toller Mann, ganz großartig, sollte man auch sein.
Okay, super. Dann haben wir die erste Position ja schon abgefrühstückt. Wunderbar. dann lass uns zu Kickern gehen. Die Rams haben sich mit einem tatsächlich getroffen, und zwar mit B.T. Potter.
Yep, B.T. Potter. Name, wie ich immer sage, klingt aus einer Dickens-Novelle. B.T. Potter von Clemson ist bei mir am Ranking Nummer 4. Ich gucke gerade mal, Brooke hat ihn auf 5. Also wir sind uns da relativ einig. Sehr guter Spieler mit sehr gutem Schussbein. Also der hat zwischen 50 und 54 Yards hat er in seiner College-Karriere 7 von 7 gemacht. Also das ganz hervorragend. Aus den längeren Field Goals hat er dann keins mehr gemacht. Also das klappte da dann nicht mehr ganz so perfekt. Wirklich ein guter Spieler. Ich glaube, dieses Jahr haben wir ein bisschen das Problem bei Kickern. Wir haben, ähnlich wie letztes Jahr, hatten wir mit Cade York einen Kicker, der gedraftet wurde. Und der stand halt wirklich deutlich über allen anderen. Und dieses Jahr ist es ähnlich. Wir haben einen Kicker, der sehr weit über allen anderen steht. Der einzige Kicker, wo ich glaube, dass der draftwürdig wäre, der könnte dann allerdings relativ früh gehen. Und B.T. Potter ist da jemand, ja, den kann man sich gut angucken. Den wird man wahrscheinlich auch als Free Agent einfach nach der Draft signen können. Sprich, da muss man nicht mal irgendwie Geld in die Hand nehmen. Dementsprechend, das wäre schon eine gute Wahl, was man dann aus ihm macht. Ja, eure Coaches haben gezeigt, dass man Kicker formen kann. Von daher kann ich mir das schon vorstellen, aber für einen Draft-Pick, ja, glaube ich nicht, wenn dann wirklich drei Picks vor Schluss in der siebten Runde.
Außer der Kicker heißt Sam Sloman, weil da hat es bei den Rams auch nicht geklappt.
Ja, Sam Sloman war ich persönlich war Fan von Sam Sloman. Mal wieder, meine Prognosen treten hätte ich nie ein, von daher ist das immer ganz schlecht. Aber Sam Sloman beispielsweise, den habe ich tatsächlich vor der Saison noch so als eine Fantasy-Football auch Geheimwaffe, so nach dem Motto, wenn du unbedingt noch einen Kicker brauchst, guck dir Sam Sloman an. Er hat es dann noch nicht mal bis zum ersten Spiel geschafft. Aber mittlerweile in der XFL gelandet, Sam Sloman. Ich drücke weiterhin die Daumen, dass da noch eine ganz große Karriere draus wird.
Bestimmt, ja, wird es klappen, ja. Dann gibt es noch weitere Kandidaten?
Ja, es gibt noch ein paar Kandidaten. Wir haben zum Beispiel Jack Podlesny von Georgia. Den habe ich ein bisschen tiefer gesetzt als manch andere. Wir haben Anders Carlson, Auburn. Das ist der Bruder von Daniel Carlson, dem Kicker der Raiders. Das sind alles sehr, sehr gute Spieler. Bei mir ein bisschen weiter vorne Chad Ryland. Der hat seine College-Karriere angefangen bei Eastern Michigan, Go Eagles. Hat da in der MAC gespielt und ist dann transferiert in seinem letzten Jahr, um ein bisschen größere Bühne zu haben. Ja, Mac, das ist so, ja, wirklich zwar erste Liga FBS, aber ja, das gucken halt nicht allzu viele Leute. Und wenn man da gut ist, dann bleibt man da doch unterm Radar. Ist dann in die Big Ten gegangen zu den Maryland Terrapins und hat da dann nochmal richtig abgeliefert. Ich mag den wirklich sehr, hat allerdings so ein bisschen das Problem, dass er nicht das allerheftigste Schussbein hat, aber kann unter Druck extrem gut performen. Das ist jemand, den ich sehr gerne sehen würde, wie der in der NFL klarkommen wird. Auch da kann ich mir wirklich vorstellen, auch wenn ich sage, Draft, Pick, sehe ich kritisch, aber das kann ich mir vorstellen, dass da jemand einen siebten Runden-Pick für Chad Ryland ausgibt. Und dann haben wir noch Christopher Dunn. Da bin ich sehr großer Fan von. Andere nicht. Ganz einfach, der ist klein. Also der ist noch kleiner als ich. Ich bin schon nicht besonders groß, aber der ist nur 5 Fuß, 8 Inches, also 1,73 etwa groß. Der hat gespielt bei North Carolina State. War da 5 Jahre lang der Starting Kicker. Also hat da schon einiges an Erfahrung. Ist auch der Career All-Time Leading Point Scorer bei dem Wolfpack. Und hat im letzten Jahr wirklich fast die perfekte Saison gehabt, hat ein einziges Field Goal daneben gesetzt, 23 von 24 Field Goals gemacht in seiner gesamten Karriere, keinen einzigen Extrapunkt daneben gesetzt. Gut, College Football, Extrapunkte sind jetzt auch nicht unbedingt das Allerschwerste. Ihr erinnert euch an meine 20-Meter-Geschichte, genau das sind die Dinger nämlich. Und der hat im letzten Jahr also wirklich alles getroffen, bis auf den einen, den er nicht gemacht hat, hat den Preis gewonnen für den besten College Football Kicker. Das ist der Lou Groza Award. Und ja, ganz kleiner Spieler, für mich absolut sympathisch, hat am wenigsten viel kurz daneben gesetzt, die aus kurzer Distanz waren von den Top-Kickern. Da ist er wirklich perfekt. 53 Yards, sein längstes Field Goal in der Karriere. Also jetzt auch, sagen wir, ein gutes Schussbein, wenn auch ähnlich wie Ryland nicht gerade überragend. Aber ich glaube, den wird man sich auch angucken, insbesondere bei Christopher Dunn, hat bei der Combine auch wieder super abgeliefert, war da der einzige Kicker, der alle Field Goals getroffen hat. Alle anderen haben da ein bisschen ein Problem gehabt, Potter beispielsweise auch. Er hat alles getroffen, was da war. Ich glaube, 15 Versuche, 15 waren gut. Und dementsprechend, glaube ich, werden sich den einige Teams doch schon angucken. Aber noch ein großes Defizit bei ihm, hat nie Kickoffs gemacht. Und das ist natürlich eine Sache, da guckt man in der NFL doch sehr genau hin. Und damit bleibt noch ein Spieler übrig. Hast du eine Ahnung, wen ich meine bei den Kickern? Hast du einen?
Also ich habe noch, also die immer so immer wieder in den Rams auftauchen, sind Jake Moody und Harrison Meeves.
Ja, Harrison Meeves, da wissen wir noch gar nicht, ob der überhaupt kommt. Ich tatsächlich sprichst du ein echtes Problem an. Also es, ne, jeder weiß, dass CJ Stroud kommen wird. Ja, das ist relativ klar. Aber frag mal nach, ob Kicker, keine Ahnung, Matt Ruffalo von Kentucky, bleibst du noch ein Jahr, ja, durch 2020 könntest du noch ein Jahr bleiben, oder gehst du in den NFL-Draft? Das ist tatsächlich bei Kicker und Panther nicht ganz so einfach rauszufinden. Da ich habe teilweise schon deren Kicking-Coaches angeschrieben, um zu fragen, könnte mir mal einer sagen, ob der in den NFL-Draft geht.
Echt, ja?
Ja, ja, auch Listen, die du manchmal bekommst von wie heißen die, Walter Football oder irgendwie sowas, da stehen manchmal Leute drauf, wo du weißt, nee, der ist gar nicht im Draft. Okay. Oder aber,
bitte? Hast du eine Antwort bekommen von denen?
Natürlich nicht.
Ja, okay, alles klar. Hätte mich jetzt auch überrascht.
Naja, nee, aber man probiert es ja rauszukriegen. Ja. Deswegen, Harrison Meeves, ich glaube, der bleibt noch ein Jahr im College. Okay. Harrison Meeves ist übrigens ein super interessanter Typ. Super interessanter Typ. Bruder von Andrew Meeves, der früher bei Iowa State war. Und der Harrison Meeves ist so im, ich sag mal, die Randy Bullock-Schule der Kicker. Mhm. Ja, also Typ sieht so aus, als wenn der gerade von der, möchte da niemand zu nahe treten, aber wenn er von der Baustelle hinweg gesigned wurde. Also, oder noch besser, von der Bar hinweg. Ne? So, unser Kicker hat sich gerade ein Bein gebrochen. Coach läuft in den nächsten Pub rein. Hier, wer will kicken? Und dann stellt einfach sein Bier hin und sagt, ja, ich mach das mal eben. Also, sagen wir, Athletik sieht anders aus, um es mal klar zu sagen. Finde ich super sympathisch als jemand, der mittlerweile auch alles andere als athletisch ist, deswegen Harrison Meeves. Aber ich glaube, der kommt tatsächlich erst nächstes Jahr in den Draft. Deswegen den Name, den du gerade schon erwähntest, Jake Moody. Das ist der Kicker, der hier ganz weit vorne steht. Bei mir auch ganz klar die Nummer 1. Hat bei, tut mir natürlich ein bisschen in der Seele wie Michigan Wolverines gespielt. Hatte da, wenn man ganz ehrlich ist, auch nur, ja, sagen wir, anderthalb wirklich gute Jahre. Aber ist halt ja, zum richtigen Zeitpunkt top fit gewesen und hat dann auch gezeigt, was er kann. Hat insgesamt in seiner Karriere 83% seiner Field Goals gemacht. Das wäre für NFL-Kicker jetzt gar nicht so doll, aber im College Football alles über 75% ist man schon mal froh, wenn man das ist. Und alles über 80% ist da wirklich sehr gut. Christopher Dunn beispielsweise, der ja letztes Jahr nur eins daneben gesetzt hat, der in seiner Karriere zum Beispiel 86% seiner Field Goals gemacht. Sein längstes Field Goal, 59 Yards. Und ich sag mal so, der wäre auch locker aus 3-4 Yards mehr gut gewesen. Da kann man also sehen, der hat ein absolutes Hammer-Schussbein. Wenn man sich seine Statistik allerdings mal anguckt, hinten raus, also bei den langen Field Goals, das 59 Yarder war auch der einzige Kick, den er gemacht hat aus mehr als 55 Yards. Also das ist gar nicht so überragend, aber wenn man sich das Ganze mal anguckt, dann ist bei ihm doch schon das Komplettpaket einfach da. Also den kann man da einfach hinstellen und machen lassen. Das ist halt ähnlich, wie wir das im letzten Jahr mit Cade York hatten. Der war auch einfach ein Schritt über allen anderen. Und da war es dann auch klar, dass da der einzige Kicker ist, der gedraftet wurde. Auch wenn wir im letzten Jahr, ich glaube, 4 Rookies hatten, die nachher im Endeffekt doch gespielt haben. Aber da war doch schon ziemlich deutlich, dass es der einzige ist, wo Teams einen Draftpick investieren würden. Deswegen, Jake Moody, das ist die Nummer 1. Und ich denke, der könnte auch relativ früh gehen. Also ich glaube nicht, dass er die fünfte Runde überleben wird. So gesprochen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass irgendein Kicker-Needy-Team da Ende vierte, Anfang fünfte Runde zuschlagen wird.
Interessant. Also trotzdem einiges los auf dem Kickermarkt, also was die Prospect angeht.
Ja, da ist immer einiges los. Und da wir werden auch noch Namen nachher wahrscheinlich gesigned werden in Teams, die du noch nie gehört hast und wahrscheinlich auch nie wieder hören wirst. Ja, ich persönlich mag André Schmidt beispielsweise sehr gerne. Schmidt geschrieben SZMYT von der Syracuse University, hat 2018 den Preis als bester College-Kicker gewonnen. Oder wenn du ganz obskure Namen mal haben willst, nimm Gavin Beakley von UTEP, der University of Texas El Paso. Vielleicht wird er auch irgendwo in einem Camp landen und dann irgendwann ganz groß werden. Wir müssen immer dran denken, auch Adam Vinatieri war ein undrafted Free Agent.
Ja, und was aus ihm geworden ist, ist hinlänglich bekannt.
Also da sind immer welche dabei, die, manche Leute brauchen einfach eine Chance. Die brauchen eine Chance, einmal zu performen. Und wenn sie die dann nutzen, dann muss man sich da nicht so viel wundern. Aber bei manchen wird es halt auch nie zu dieser Chance kommen, was eigentlich schade wäre. Aber es gibt halt nur 32 Plätze für diesen Job. Das ist dann doch sehr, sehr beschränkt.
Und für manche reicht es dann halt auch nur als Camp-Buddy. Für was anderes reicht es dann halt leider nicht.
Ja, aber ich meine, selbst das ist schon großartig. Selbst das ist großartig, wenn du es schaffst, ein NFL-Team davon zu überzeugen, dass es dich in ein Camp einlädt. Ja, auch das ist schon eine Leistung, die erreichen. Ja, ich habe hier auf meiner Liste, und das sind wahrscheinlich nicht alle Spieler, die in diesem Jahr rauskommen werden, habe ich 19 Kicker. Ja, boah. Und da werden halt, von denen werden, wenn sie Glück haben, 7, 8 oder so nur eingeladen werden in ein Camp und einer oder zwei wird vielleicht einen Job in der NFL bekommen und vielleicht noch einer oder zwei auf dem Practice Squad irgendwo landen. Aber ne, die Quote ist da schon sehr, sehr gering. Deswegen, sobald du in ein NFL-Camp kommst, ja, hast du schon mal richtig gute Leistung gezeigt und kannst dann auch richtig stolz auf dich sein.
Aber 19 sind schon krass. Also ist das normal für jeden, für jedes Jahr oder?
Das sind schon relativ viele. Es kommt, das Problem, was er hat, ist halt durch 2020 mit dem Corona-Jahr, dass das also so ein bisschen alles ausschwappt. Mhm. Also es ist natürlich auch nicht so, dass jetzt jeder Kicker davon jetzt, sagen wir, wirklich die Leistung gebracht hat, dass er vielleicht auf dieser Liste unbedingt drauf sein wird. Aber ja, es sind schon eine Menge, die da zusammenkommen. Ich meine, guckt ja auch Quarterbacks an, ne? Wie viele Quarterbacks sind da? Jedes Jahr bestimmt 30, 40, die theoretisch gedraftet werden könnten, auch wenn es nachher dann, ich weiß nicht, 10, 12 oder so nur werden. Und so ähnlich sind bei Kickern natürlich auch. Die Listen sind da doch relativ lang. Bei Panthern habe ich nur 15. Also da
quasi das reicht ja auch.
Das reicht vollkommen, denn ja, bei Panthern ist es allerdings tatsächlich dieses Jahr, glaube ich, so, dass da durchaus 2, 3 gedraftet werden könnten, was allerdings eher daran liegt, dass ich glaube, dass einige Teams tatsächlich im Moment so ein bisschen sehr Panther-needy sind und ähnlich wie die Rams da gerne auch mal jemanden haben, der eine bessere Leistung bringt. Und ne, das Einzige, was du ja immer hoffst, in der Draft, du wählst ja Hoffnung aus. Ne? Du wählst ja einfach aus, dass du hoffst, dass dieser Spieler dich nach vorne bringt und so wird es bei Panthern auch sein. Ne? Man hofft, dass der erstmal das Camp übersteht und dann besser ist als derjenige, der da vorher war. Ne? Und ob das so sein wird, werden wir erst in Jahren erfahren.
Ja, dann sind wir ja eigentlich schon direkt bei den Panthern. Nachdem die Rams ja mittlerweile, muss man sagen, zum Glück meinen Favorit letztes Jahr nicht genommen haben, Matt Ariza, habe ich dieses Jahr auch wieder einen Favoriten. Ich habe in deine letzte Folge reingehört. Du magst ihn aus sportlicher Sicht, aber so menschlich ist es nicht so schön. Und vielleicht kannst du dir denken, von wem ich rede.
Ich kann mir denken, du redest über Michael Hangtime Turk.
Richtig.
Von den Oklahoma Sooners, früher bei Arizona State gespielt. Ja, Super Panther ist tatsächlich auch das, ich glaube, der beste Fit für die Rams. Die Rams sind ja ein Team, welches insbesondere im letzten Jahr von am weitesten hinten gepantet haben. Das ist jetzt kein gutes Zeichen, wenn man das macht. Sprich, man hat sehr viel offenes Feld gehabt. Und da ist Michael Turk tatsächlich, glaube ich, prädestiniert dafür. Der hat ein super Schussbein. Der kann wirklich, wie so schön sagt, das Feld flippen. Die positiven Sachen von ihm, er hat ein Career Average von fast 47 Yards brutto, netto immer noch 41 Yards, das ist im College Football wirklich grandios. Seine Punts von weit hinten, da hatte er einen Schnitt von 50,5 Yards, das ist wirklich ganz hervorragend. Er hatte sehr wenige Punts, die ihm vom Fuß gerutscht sind, die nicht ganz so perfekt waren. Das ist alles ganz toll. Er hatte auch sehr viele Punts innerhalb der gegnerischen 20-Yard-Linie gebracht. Aber wie gesagt, das Persönliche kommt da ein bisschen rein. Ich kann auch sagen, er hat ein bisschen viele Touchbacks gehabt. Ja, also es liegt nicht immer an dem Panther selber, das liegt auch manchmal am Coverage-Team. Ja, wenn das nicht schafft, den Ball an der 4-Yard-Linie zu fangen oder unter Kontrolle zu bringen und der Ball geht noch in die Endzone, dann ist es nicht die Schuld des Panthers. Aber ist da leider bei ihm relativ häufig passiert. Er ist halt menschlich so ein bisschen, man muss ihn mögen. Also er hat einen YouTube-Kanal, Hangtime, wo er sehr aktiv ist. Und ich sag mal, für mich als Atheisten ist es nicht so ganz einfach, ihm immer zu folgen, denn jeder Punt, der gut war, war nicht sein Punt, sondern Jesus hat den Punt so gut machen lassen. Und ist für mich ein bisschen anstrengend. In den USA natürlich super. Michael Turk übrigens, müssen wir noch dazu sagen, also wer hier ein Gym Rat ist oder so, der wird bei Michael Turk super glücklich werden. Der ist gebaut wie ein Linebacker. Also der ist muskulös ohne Ende. Hat 2021 im Bench Press, ich weiß gar nicht mehr, wie viel er hatte, aber ich glaube 25 Mal die, wir sind 225 Pfund gestemmt, das schaffen manche O-Line-Spieler nicht. Also das ist schon sehr beeindruckend, was der an Muskelmasse zur Verfügung hat. Das nutzt er dann auch. Sein längster Punt im College übrigens 85 Yards.
Oh, das ist schon eine Ansage, ey. Ja, also ich verfolge ihn natürlich auch über seinen YouTube-Kanal. Da bin ich auch, ehrlich gesagt, auf ihn gestoßen. Ich hatte dann gar nicht auf dem Schirm, dass er ja im 2021er Combine und Draft-Class auch schon drin war, wo er dann nicht ausgewählt wurde. Und dass er dann jetzt dann durch eine besondere Regel aufgrund der ganzen Covid-Situationen jetzt dann wieder am Combine und im Draft ist. Und dadurch bin ich ein bisschen auf ihn aufmerksam geworden. Ich habe seine Videos ganz gerne verfolgt. Muss dir aber recht geben, dass mit dem, ja, Jesus und God is the Great und sowas kann ein bisschen nervig sein, vor allem wenn man halt mit der ganzen Religion und sowas nicht so viel am Hut hat. Aber insgesamt fand ich den Einblick, den er gibt in so einen Ablauf als Panther und so, auch das mit dem Combine, wo er die Leute mitgenommen hat und gefilmt hat, fand ich sehr interessant. Und das könnte ja auch oder ein wichtiger Baustein sein für die Rams, eben so junge Leute mit den Rams dann in Verbindung zu bringen und so ein bisschen die Fanbase wieder ein bisschen Richtung LA Rams zu bringen.
Ja, absolut. Also er macht das auch extrem professionell, das muss man schon sagen. Er hat auch einiges an Erfahrung schon drinne und die Videos sind wirklich gut gemacht. Also es gibt auch manche, wo er nichts mit Jesus und so am Hut hat. Es gibt ein paar Sachen, wo er wirklich mal den Einblick, wie ist denn das, ne? Ich stehe um 6 Uhr auf und gehe dann rüber erstmal ins Gym und wie hole ich mir mein Frühstück ab und wie sieht das aus hier bei den Sooners, was natürlich auch schon sehr imposant ist, das muss man auch mal sagen, ne? Das ist also was da für eine Maschinerie da dahinter steht, gerade an so einer Riesenschule wie Oklahoma, das ist ein eigener Kosmos, in dem man da eintaucht. Genau. Also das macht er wirklich, wirklich gut. Aber ja, es ist, du hast es auch gerade die Combine-Situation, die er 2020, 2021, ich weiß gar nicht mehr, 2021 war es, glaube ich, hatte. dass er da zur Combine war und dann doch nicht gedraftet wurde. Und die NCAA hat ihm dann wieder erlaubt, ans College zu gehen, weil sein Agent hatte ihm ja niemals Geld gegeben. Ja, das ist alles so ein bisschen so White Privilege. Also das gibt bei mir immer so ein kleines Geschmäckle. Trotzdem super Panther. Bleiben wir dabei. Er ist ein super Panther und ich glaube tatsächlich für die Rams ein super Fit.
Okay. Gibt es noch weitere Panther-Kandidaten, die vielleicht mal nichts mit Religion oder sowas zu tun haben, wo du aber sagst, die passen gut zu den Rams?
Ja, ich muss dich da leider enttäuschen. Wenn du Kicker oder Panther bist in den USA, dann hast du immer was mit Religion zu tun.
Oh, also, echt? Oh.
Es gibt keine Positionsgruppe, die so viel Jesus liebt wie Kicker und Panther. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass der Background von den meisten Spielern doch Gott, wie sage ich das jetzt? Sehr evangelisch ist. Sagen wir es mal so. Okay. Das ist, wenn man sich das mal anguckt, da kommen ganz viele Spieler, kommen aus sehr guten, in Anführungszeichen, Mittelklasse amerikanischen weißen Familien. Ja, das ist also, ne, kann man immer sehen hier, Papa ist irgendwie District Manager für das, Mama ist Hausfrau und kümmert sich um so und sowas und ich habe noch zwei Geschwister. Das ist so der typische, deswegen, also da ist immer sehr viel Jesus dabei. Nichtsdestotrotz haben wir ein paar Spieler, denen das auch durchaus gegönnt ist. Nämlich zum einen nochmal bei Michigan. Brad Robbins, der Panther der Michigan Wolverines in den letzten Jahren, das ist für mich so der Spieler, der vielleicht am meisten einfach pro-ready ist. Im College Football ist der Panther ja meistens gezwungen nicht, aber die machen meistens ein bisschen einen anderen Punt, den nimmt man so Rugby-Style, sprich, nimmt den Snap auf und läuft dann so ein klein wenig zur Seite und puntet dann quasi aus dem Lauf heraus. Das kann man im College Football machen, weil da die Blockschemen so ein bisschen anders sind, die Athletik ist ein bisschen anders, da ist einfach keiner. Ja, also man kauft sich damit ein klein wenig mehr Zeit, aber in der NFL würde man sowas nicht machen, weil da wirst du sofort umgehauen. Ja, also man sieht das ja in der NFL, sobald der Snap ein klein wenig schlechter ist, dann wird der Punt geblockt oder man ist zumindest sehr dicht dran, den zu blocken. Das geht im College Football, läuft das halt doch ein bisschen anders. Deswegen ist es da relativ wichtig für NFL-Teams, ob der Panther dann schon ein Pro-Style-Punting macht, so nennt man das dann. Und Brad Robbins ist so einer, der das perfekt macht von den Michigan Wolverines, war da die letzten Jahre sehr aktiv. Sein Durchschnitt, wenn man den anguckt, gar nicht so super. 42,8 Yards in seiner Karriere. Das ist jetzt nicht überragend, aber beispielsweise hat die beste Hangtime aller Panther, die dieses Jahr im Draft sind. Und das, sowas sehen NFL-Teams natürlich wichtig. Hangtime ist die Zeit, die der Ball in der Luft ist, sprich die Zeit von dem Moment, wo man den Ball schießt, bis er gefangen wird oder den Boden berührt. Da möchte man in der NFL doch irgendwas, was sehr deutlich über 4 Sekunden ist. Und seine Hangtime im College war 4,35. Und das ist schon super in der NFL, ja, würde man sicherlich gerne sehen, dass er noch dichter an die 4,5 Sekunden kommt. Und da mag jetzt manch einer sagen, 0,15 Sekunden mehr oder weniger. Das spielt da durchaus schon eine Rolle, denn wir kennen ja den 40-Yard-Dash. Ne? Warum ist der 40-Yard-Dash ein 40-Yard-Dash? Weil das die Zeit ist, die Länge ist, die damals ein Punt im Durchschnitt etwa hatte. Und man konnte dadurch die Zeit sehen, wie schnell ein Spieler ist, bis er den Punt gecovert hat. Ja, also da kann man auch sehen, das Punting war mal wichtig daran. Also das natürlich auch die perfekte Distanz im Football, um da zu gucken, denn länger als 40 Yards läuft man da relativ selten. Aber da kann man mal sehen, deswegen die Hangtime da sehr wichtig und Brad Robbins macht das wirklich ganz hervorragend. Und wie gesagt, hat diese Pro-Style Kicking schon drauf, sprich, da muss man nicht viel umändern. Michael Turk übrigens auch, der macht auch einen sehr Pro-Style-Punt. Da gibt es halt insbesondere die Australier, die in diesem Jahr natürlich auch immer dabei sind. Es gibt immer relativ viele Australier, die als Panther im College Football tätig sind. Das kommt ganz einfach dadurch, dass Australier früher in jungen Jahren, wie, keine Ahnung, wir hier Fußball spielen oder in den USA sehr viel Baseball gespielt wird, spielen die halt Australian Rules Football. Und beim Australian Rules Football wird der Punt oder eine Sache, die ähnlich ist wie der Punt, ja als Pass benutzt. Sprich, die haben als Zwei- oder Dreijährige schon angefangen, Bälle durch die Gegend zu kicken und können das dann ganz gut. Und vor mittlerweile gut 15 Jahren hat sich dann ein Brite und ein Australier zusammengetan und haben eine Akademie gegründet, Procake Australia, und die bilden Panther nur aus. Die machen nichts anderes als Panther ausbilden, die dann ins College gehen und da dann ihre Leistung abrufen. Und da haben wir dann zwei dieses Mal auch im NFL-Draft, nämlich vielleicht den Panther, dessen Namen manche schon mal gehört haben, ganz einfach, weil der ja auffällig ist, sag ich mal so. Lou Hadley von den Miami Hurricanes. Lou Hadley, 29 Jahre alt, also der ist nicht mehr jung. Ich weiß nicht, wie viele Kinder er hat. Ich glaube, zwei oder drei. Also das ist auch schon ein bisschen ungewöhnlich. Sehr stark tätowiert und ein extrem cooler Typ. Er hat vorher, das ist bei diesen Procake Australia Leuten nicht ganz unüblich, erstmal ein paar Jahre auf dem Bau gearbeitet. Hat dann gesagt, ich probiere das hier mal, und hat dann geklappt, hat dann bei den Miami Hurricanes gespielt. Wie gesagt, mit 29 Jahren weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich das absolute Prospect ist für die NFL, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er zumindest mal in ein Camp eingeladen wird, weil der wird schon Media Coverage einfach haben, weil das einfach eine coole Socke ist und der immer für einen guten australischen Spruch dann auch zu haben ist. War da bei Miami auch beispielsweise Captain. Also das hat man ja auch nicht so häufig, dass ein Panther dann Team-Captain mit wird. Und einen zweiten Australier habe ich noch, nämlich den Sieger des letztjährigen Awards für den besten College Football Panther. Das ist Adam Corsack. Der Preis heißt der Ray Guy Award. Ray Guy, legendärer Panther, der auch in der ersten Runde damals gedraftet wurde von den Raiders, leider im letzten Jahr verstorben. Adam Corsack von den Rutgers Scarlet Knights, auch seit gefühlt 600 Jahren im College gewesen, hat in seiner Karriere 339 Punts gehabt. Also im Vergleich dazu mal, wir haben gerade Brad Robbins gehabt, der hatte 177. Also Adam Corsack musste da natürlich, A, hat er sehr viele Jahre gespielt, und B, Rutgers ist jetzt nicht das Offensive Powerhouse, vielleicht so wie Michigan. Und Adam Corsack bekannt dafür, dass er Punts innerhalb der 20 bringen kann und dass er so gut wie nie Touchbacks hatte. Also Bälle, die dann in die Endzone gingen, hat in seiner gesamten Karriere bei über 330 Punts 9 Touchbacks gehabt. Das und ich habe mich sogar verlesen, es sind nur 7. Ja, also 7 Touchbacks. Er hat eine Rate von Punts, die innerhalb der 20 waren, zu Touchbacks von 19,9. Ich sag immer, über 5, dann bist du schon gut. Also er hat 19,9. Brad Robbins beispielsweise 6,8, was auch sehr gut ist, aber 19,9 ist unglaublich. Problem bei Adam Corsack ist nicht das stärkste Schussbein und ein absoluter Rugby-Style-Punter. Der muss das also umlernen. Ich glaube, das kann er. Deswegen wird er sehr interessant sein. Dem drücke ich tatsächlich die Daumen. Hat übrigens während seiner, ich glaube, 6 Jahre dann am College in Rutgers auch 2 Masterabschlüsse gemacht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das ein gutes Zeichen für Rutgers ist, dass man das vielleicht ein bisschen zu leicht bekommt. Aber das ist eine andere Sache. Das muss man da dann klären. Also, das sind die Australier. Und ich habe jetzt noch einen Panther. Du unterbrichst mich bitte, wenn ich zu viel rede.
Nee, alles gut. Freier Lauf.
Gut, dann haben wir noch meinen Nummer 1 Panther in diesem Jahr, und das ist Bryce Berringer von den Michigan State Spartans. Auch Pro-Style-Panther, nicht ganz so perfekt vielleicht wie Brad Robbins, da muss man ein bisschen umstellen, aber ich habe Trainingsvideos von ihm gesehen, da wird hart dran gearbeitet. Bryce Berringer bekommt alleine schon den Preis als erster, weil er trägt wie Rodrigo Blankenship Rexbacks, also er sieht ganz ähnlich aus. Seltsamerweise, sobald man diese Brille trägt, sieht man ja aus wie Rodrigo Blankenship. Also das ist wirklich ganz erstaunlich. Aber er ist auch ein super Spieler gewesen. College Schnitt insgesamt 46,2 Yards, brutto 40,4 netto. Sein Power Punt, das sind also die Punts, die er von hinten abgibt, wo er ganz viel Raum hat, über 49 Yards, hat in seiner Karriere insgesamt 55 Punts gehabt, die er in die 20 gebracht haben. Das ist sehr, sehr gut. Hat die gerade angesprochene Touchback-Rate, das ist sein großes Manko, bisschen zu viele Touchbacks, 3,2 da nur. Sagte 5 ist gut, 3,2 ist akzeptabel, aber jetzt halt nichts, um wirklich Hurra zu schreien. Sein längster Punt in der Karriere, 78 Yards. Für mich der Panther, wo ich am meisten noch Verbesserungspotenzial sehe, sprich, der kann noch ein bisschen besser werden, aber auch schon, dass er gezeigt hat, dass er Michigan State auch nicht unbedingt das beste Wetter immer, ähnlich wie Michigan, dass er da mit allen Wassern gefeit ist. Deswegen für mich der Panther, der in diesem Jahr am weitesten vorne steht, sieht Dane Ruckler übrigens, freut mich sehr, genauso. Der gibt ihm einen 5-6 Runden Draft Great, ich würde da vielleicht ein bisschen weiter hinten gehen, 6. bis 7. Runde, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Bryce Behringer der erste Panther sein wird, der in diesem Jahr von Bord geht, nachdem allerdings erstmal Jack Moody halt als Kicker gedraftet wurde. Ich glaube schon, dass der als erster gehen wird.
Okay, interessant. Was ich mich aber frage, du hast ja gesagt, das eine College war jetzt nicht sportlich gesehen nicht so toll. Schaffen die Panther oder Kicker das dann in der NFL dann auch zu bestehen, weil es ja durchaus ein anderes Leistungsvermögen ist in der NFL?
Ja, ich glaube, gerade ihr Rams, Greg Zuerlein war jetzt nicht unbedingt ein Riesen-College, wenn ich mich, was war es, Southwestern Missouri State oder irgendwie sowas, also na, das, ja, also es du musst nicht unbedingt auf einem Riesen-College spielen, aber es hilft natürlich sehr. Ja. Ja, wenn du in Michigan spielst, im Big House vor 110.000 Leuten, ja, das ist 30.000 mehr als irgendein NFL-Stadion hat. Also sprich, du weißt schon mal, wie das ist, auf einer Riesenbühne zu stehen. Ne? Und wenn du Ohio State Michigan spielst, dann weißt du auch, da gucken, ich weiß nicht, 30, 40 Millionen Leute zu. Ne? Das wird eines der Top-Spiele, Top-TV-Events des Jahres sein. Ne? Da weiß man schon, dass du auf der sehr großen Bühne performen kannst. Das ist halt mit kleineren Colleges. Ne? Deswegen ist Chad Ryland halt von Eastern Michigan, ne, wo du, keine Ahnung, 20, 25.000 in der Mac hast, zu Maryland gegangen, wo du dann halt mal im Ohio Stadium oder im Big House oder so spielst. Ne? Und natürlich auch TV-Exposure. Jeder Spieler braucht TV-Exposure, ja, ohne Fernsehen läuft da nichts. Irgendwie muss dein Name rauskommen. Deswegen, also, es hat schon einen Vorteil, wenn du bei großen Colleges spielst. Aber wo du das erwähnst, ich habe nämlich einen Namen komplett vergessen, wo wir gerade bei großen Colleges sind. Ich habe nämlich einen Panther vergessen, dessen Namen müsst ihr wissen. Der Name ist Ethan Evans. Ethan Evans ist ein Spieler, der in der Division 2 gespielt hat bei Wingate. Das ist ein College in den Carolinas. North oder South Carolina, nagelt mich nicht fest. Ich weiß es leider im Moment nicht. Von dem habe ich so gut wie keine Statistiken, aber alle sagen mir, der ist Hammer. Der ist sehr gut und vor allem, der hat ein Riesenpotenzial. Der hat ein Schussbein, das muss noch weiterentwickelt werden, aber wenn der erstmal sein gesamtes Potenzial abruft, dann, ja, dann Gott, hilf uns Gott, Jesus, rette uns. Der wird super sein. Also da dann kann Michael Turk da quasi einpacken. Also Ethan Evans, ich kann nicht so viel zu ihm sagen. Ich habe ihn bei mir als Wildcard eingestuft, weil ich, ja, ich habe ein paar Punts von ihm gesehen, aber muss man ehrlich sagen, so Wingate gegen, keine Ahnung, gegen wen die so spielen, ne, die Colorado School of Mines oder sowas, das findet dann auch bei mir relativ wenig statt. Aber jeder sagt, dass er ganz toll ist und Ethan Evans müssen wir kennen.
Jesus Christ also.
Ja, es könnte, ne? Ja. Ja, cool. Ich reite mich da lieber nicht weiter.
Ja, manchmal ist es besser, ja. Ja, also damit haben wir ja eigentlich schon alle Positionen abgearbeitet, also sprich Longsnapper, Kicker und Panther. Waren auf jeden Fall einige Namen dabei. Wenn die Rams dann tatsächlich zuschlagen, dann natürlich nur auf deine Empfehlung hin.
Das erwarte ich überhaupt nicht, aber wie du das sagst.
Wie guckst du den Draft? Bereitest du dich irgendwie besonders vor? Also klar, du hast jetzt schon gescoutet, die Spieler. Was machst du am Draft?
Ich tatsächlich, ich gucke erst die Tag 3. Also es ist nicht so, dass ich aufstehe nachts um, wann geht's los? 12:30, glaube ich, um mir das dann anzugucken. Müsste mir dann am nächsten Tag dann ja auch noch Urlaub nehmen. Das wird bei mir nicht passieren. Ich gucke mir das dann am nächsten Tag in der Zusammenfassung einmal an, was da los war. Ich gucke dann auch den dritten Tag, den gucke ich tatsächlich sehr gerne. Und auch, es gibt ja mittlerweile hervorragende deutsche Independent, sage ich mal, Berichterstattung, die das verfolgen und dann auf Twitch oder ähnlichen Kanälen das streamen. Da schaue ich dann sehr, sehr gerne rein. Aber vorher bin ich tatsächlich, ich bin halt wirklich da so nischig unterwegs, dass ich auch wirklich, ich kann mit dem Quarterback-Namen, mit dem Wide-Receiver-Namen vielleicht noch ein bisschen was anfangen, aber durch meine Geschichte bin ich halt sehr Big Ten-lastig ist, und wenn da irgendein Quarterback in der SEC oder Big 12 oder so gespielt hat, da kann ich meist ja, sag ich den Namen vielleicht noch irgendwas. Deswegen, und vor allem, ich bin kein Fan eines NFL-Teams. Ich glaube, das wäre noch eine ganz andere Sache, wenn ich jetzt Rams-Fan wäre. Gut, ihr müsst ja die erste Runde auch nicht gucken. Aber, ja. Aber wenn ich weiß nicht, Dolphins-Fan wäre oder die auch nicht, ganz schrecklich. Auch nicht. Nehmen wir Browns oder Ravens oder irgendwie sowas. Dann würde ich da vielleicht anders rangehen. Aber so freue ich mich über jedes Team. Wie gesagt, ja, man draftet Hoffnung. Ich mag diese Energie immer, die man da hat. Aber dann, ich gucke erst am dritten Tag, wenn die Kicker oder Panther, und freue mich dann, wenn Sam Sloman, ja, Miami, Ohio, ausgewählt wird. Das, ja, das war wirklich sehr überraschend, muss ich aber auch sagen.
Ganz toll. Das war wirklich, also das war echt ein Reinfall. Tut mir leid. Also,
aber ich bin ehrlich, ich hatte den, ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt gerankt hatte. Wahrscheinlich habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der im Draft ist. Aber ich, also Sam Sloman, da muss ich erstmal selber nachgucken, wer das jetzt ist. Aber das, ich fand's gut. Also das, ich mag das. Man hatte bei den Rams, war es ja damals so, dass man Greg Sörlein, da hatte man ja extra Bones Fessel rausgeschickt, um nur zu finden, finde uns einen Kicker, der den Ball 80 Yards weit schießen kann. Ja. Ja, das war ja damals die einzige Vorgabe, die man hatte. Und der hat halt sehr tief geguckt und jemanden gefunden. Und hat ja auch lange Jahre sehr gut geklappt.
Ja, absolut. ja, dann noch eine persönliche Frage zu dir. Du hast jetzt gerade schon zwar vorweggenommen, dass du kein NFL-Team-Fan bist. Hast du trotzdem Merch? Weil ich leider bin ich der Sammelsucht so ein bisschen verfallen. Deswegen interessiert mich das immer ganz gerne bei den Gästen. Hast du viel Merchandise?
Nee, ich habe tatsächlich überhaupt, also ich habe schon, ich habe ein paar Mini-Helme beispielsweise, ich habe auch ein paar Autogramme von Kickern und Panther, nee, Panther glaube ich gar nicht. Ansonsten habe ich tatsächlich, ich habe beispielsweise kein einziges Trikot, ich habe kein einziges, ja auch nur T-Shirt oder so von einem NFL-Team. Was ich relativ viele habe, sind Trading Cards, denn ich habe lange Jahre schon, seit Anfang der 90er habe ich Trading Cards gesammelt, habe dann irgendwann aufgehört, habe irgendwann auch mal meine gesamte Sammlung verkauft gehabt und kaufe jetzt alle Karten, die ich irgendwie schon mal hatte, kaufe die jetzt wieder ein. Deswegen also so ein paar, also bei Trading Cards ist es ja so, dass mittlerweile sind die alle nummeriert, also limitiert und dann unterschrieben und mit Jerseys und was weiß ich nicht alles. Das interessiert mich gar nicht so sehr, sondern ich interessiere mich halt dann doch so für die guten alten Tops-Rookie-Karten damals von, weiß nicht, Dan Marino und sowas. Die habe ich dann jetzt gerne nochmal gekauft und habe sie jetzt hier rumstehen. Also da habe ich doch relativ viel, auch von Kickern und Panthern übrigens, da habe ich quasi ein eigenes Regal mit Kickern und Panther Autogramm-Jerseys und Greg Sörlein beispielsweise auch dabei.
Cool. Das ist cool, ja. Das ist mal halt was Außergewöhnliches, ne? Ja, finde ich cool. Und zum Abschluss noch dein All-Time-Lieblings-NFL-Spieler.
Mein All-Time-Lieblings-NFL-Spieler. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr schwer. Adam Vinatieri hatte ich vorhin schon erwähnt, so als Kicker. Wenn ich unbedingt einen auswählen muss, überhaupt keinen Kicker, ist es Barry Sanders. Das war damals dennoch noch Detroit in Michigan, natürlich auch nicht ganz so einfach, aber das war wirklich der Spieler, weil der halt groß war in der Zeit, als ich angefangen habe, Football zu gucken. Das war so der Spieler, wo ich mich jedes Mal gefreut habe, wenn der einen Ball bekommen hat. Heutzutage ja die Running Back Position ein bisschen im Value nach unten gegangen. Aber damals war es halt so, dass da habe ich mich also jedes Mal gefreut, die Moves, die der drauf hatte, das ist wirklich so. Ja, für mich der beste Spieler damals gewesen und natürlich dann auch mit der Story, dass er ja vielleicht nicht in den Höhepunkt seiner Karriere zurückgetreten ist, aber er sicherlich noch 2-3 Jahre locker hätte spielen können und dann aber gesagt hat, nee, ich trete jetzt zurück. Also, wo ich gerade bei den Karten war, das war tatsächlich die erste Karte, die ich wieder haben wollte, war eine Barry Sanders Rookie-Karte.
Ja, verstehe ich, ja, sehr gut. Dann war es das eigentlich schon. Also ihr seht, man kann auch fast eine Stunde über Longsnapper, Kicker und Panther reden, obwohl es so eine Nische ist. Und deswegen sage ich danke, Ole, dass du der Einladung gefolgt bist. Und es hat mir sehr viel Freude bereitet. Du hast das letzte Wort. Du kannst gerne nochmal die Werbetrommel rühren, dass vielleicht der ein oder andere Rams bei dir dann demnächst auch Zuhörer ist.
Ja, würde mich natürlich sehr freuen. Wie gesagt, mein Podcast heißt Sunday Morning Kicker. Podcast, um das Podcast nochmal zu erwähnen. Ihr könnt, findet ihn auf sämtlichen großen Audioformen oder aber über meine Homepage smk-blog.de. Die freut sich auch. Da findet ihr übrigens auch jede Menge Statistiken. Also mein Podcast besteht eigentlich nur daraus, dass ich Namen und Statistiken vorlese. Also ihr müsst darauf gefasst sein, Namen und Zahlen zu hören. Was anderes gibt's da selten. Ab und zu mal komische Geschichten von mir und der Wohnanlage, die ich hier, wo ich hier eingezogen bin. Das kann manchmal sehr lustig werden. Oder ihr folgt mir bei Twitter @SundayKicker in einem Wort heiße ich da.